Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Ich freue mich wieder über alle, die zuhören und zusehen. Wie diejenigen, die zusehen, erkennen können, befinde ich mich im Urlaub. Das merkt man an der hervorragenden Hotelzimmerkunst im Hintergrund. Und ich wünsche allen, die noch den Urlaub vor sich haben, einen schönen Urlaub. Und mit den anderen habe ich ein bisschen Mitleid, wie mit mir selbst, weil es schon die letzten Tage des Urlaubs sind. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das uns die nächsten Jahre sehr viel beschäftigen wird in der Diskussion und gleichzeitig eine tödliche Gefahr darstellt. Wir hören ja viel von tödlichen Gefahren in letzter Zeit. Und wir hören viel von Solidarität, die wir innerhalb der Europäischen Union oder alle innerhalb der Europäischen Union oder einige innerhalb der Europäischen Union irgendwie leisten müssen. Und zwar, um die tödliche Gefahr abzuwenden oder um eine der tödlichen Gefahren abzuwenden. Europäische Solidarität müssen wir für die Gefahr für Europa leisten. Andere Arten der Solidarität müssen wir auch leisten, nach Ansicht vieler Politiker, aber auch vieler Kommentatoren, vieler Analysten und überhaupt vieler Menschen, weil Solidarität klingt ja so gut. Doch mir wird es heute darum gehen, dass eine bestimmte Art von Solidarität, wie sie gerade eingefordert wird, selbst eine tödliche Gefahr ist. Solidarität in einer bestimmten Form ist einerseits eine Karikatur auf Solidarität, man könnte auch sagen eine Perversion von Solidarität, andererseits aber dann eben auch eine tödliche Gefahr. Und zwar eine tödliche Gefahr, wie all diese Anhänger der europäischen oder EU-Solidarität immer betonen, eine Gefahr für die Europäische Union. Die wollen sie retten. Mit Solidarität. Doch mit dieser Art von Solidarität bedrohen sie die Europäische Union. Bedrohen sie die Grundlagen des Erfolges Europas. Schauen wir uns mal an, was da so als Solidarität eingefordert wird. Und von vielen. Und jedem, der was dagegen sagt, wird gesagt, er ist unsolidarisch, er versteht die europäische Idee nicht. Und noch besser, das gefällt mir besonders gut, er versteht die Geschichte nicht. Denn diejenigen, die die europäische politische Solidarität jetzt einfordern, die stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Es muss geschichtlich eingeordnet werden. Wenn man irgendwas geschichtlich einordnet, ist das fast so, wie wenn man eine Handlung als solidarisch qualifiziert. Und sie als solidarisch qualifiziert, kann man eigentlich nichts mehr dagegen sagen. Kann man nicht mehr sachlich argumentieren. Das klingt so, das menschelt so. Und wenn man sagt, das ist geschichtlich richtig und geschichtlich wertvoll, was jetzt getan wird, und nur so kann die Geschichte in die richtige Richtung gehen, dann macht man genau das Gleiche. Dann entzieht man diese ganze Debatte jeder Rationalität, jede Objektivität und sagt, ja, Geschichte, geschichtlich ist das notwendig, was immer das heißt, was immer das Ziel der Geschichte ist. Auf jeden Fall ist ja klar, das Ziel der Geschichte ist Europa oder noch genauer die Europäische Union. Jedenfalls ist das für viele klar. Und deshalb brauchen wir Solidarität, so das Narrativ, um mich auch mal modern und gebildet auszudrücken hier an dieser Stelle. Auch dieses Narrativ ist grundlegend falsch. Betrachten wir erstmal, was hier an Solidarität als Solidarität verkauft wird. Umschichtung von einem Staatshaushalt, von dem Haushalt eines Staates in den Haushalt eines anderen Staates. Umschichtung von Steuern, die die Menschen in einem Land zahlen, zu Staatshaushalten, nicht etwa direkt zu den Bürgern. Das wird gerne so ein bisschen unterstellt, ist natürlich grober Unfug. In diesen anderen Staatshaushalt. Also Umschichtung dorthin. Gleich dazu kommt, auch sehr solidarisch. Die Übernahme der Schulden, zumindest der Schuldenpapiere vieler Länder durch die Europäische Zentralbank, ist auch sehr solidarisch, ist zwar rechtswidrig, macht aber nichts. Denn diejenigen, die das fordern und tun, stehen auf der richtigen Seite der Geschichte, auf der Seite Europas, auf der Seite der Europäischen Union. Und alle, die irgendwie nur ein bisschen dran rumkritisieren, das sind so Kleingeister, die sind ein bisschen dumm. Und vor allem sind sie nicht nur dumm, dumm geht ja noch. Dumm reicht eigentlich als Walvieh, sind auch noch gefährlich dumm. Denn sie verstehen weder den Gang der Geschichte, noch sind sie solidarisch. Und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, was der natürlich durchaus positive Wortsinn, der positive Inhalt von Solidarität sein kann. Solidarität, solidarisches Handeln, ist natürlich durchaus wertvoll. Wenn ein Mensch, eine Gruppe, eine freiwillige Gruppe von Menschen sich entscheidet, einer anderen Gruppe zu helfen, doch dabei sollte man immer, oder einem anderen Individuum zu helfen, über eine kurzfristige Notsituation, ganz ein ganz breites Spektrum ist da möglich, weshalb man solidarisch ist. Weil andere in bestimmten Situationen sind und man ihnen helfen will, weil man sich ihnen verpflichtet fühlt. Und die Deutschen und auch viele andere Europäer sind durchaus solidarisch auf dieser freiwilligen Ebene. Sie spenden, sie übernehmen Verantwortung. Das ist ja der eigentliche Ort der Solidarität. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Familien, für ihre Gemeinden, für Freunde. Da gibt es ganz, ganz viele Formen. All das ist solidarisch, all das ist extrem wertvolles Handeln und es ist selbstverantwortetes Handeln. Es ist Handeln, für das Menschen selber Verantwortung übernehmen und genauso wichtig, dafür setzen sie ihre eigenen Ressourcen ein. Ihr eigenes Vermögen, ihre eigene Arbeitskraft, ihre eigene Empathie. Vieles ist da möglich. Das ist natürlich etwas Gutes. Das ist sehr tief in Menschen verankert. Das ist, viele Menschen tun das und dazu brauchen sie vor allem eins, die Freiheit, es zu tun und einen möglichst großen Zugriff auf alle Ressourcen, die sie dafür mobilisieren können. Ob das solidarische Handeln anderen wirklich immer hilft, das ist eine ganz andere Frage. Natürlich erreicht nicht jede Handlung ihr Ziel. Das ist ganz klar. Und dafür tragen dann Menschen auch das Risiko, dass sie die Ziele nicht erreichen. Man kann ein paar Bedingungen an Solidarität formulieren, die sind nicht absolut. Aber die kann man formulieren. Sie sollte vielleicht so sein, dass die anderen, die sozusagen die Ziele der Solidarität, selbst wieder Verantwortung für sich selber übernehmen können. Dass ihnen selber ermöglicht wird, solidarisch zu handeln. Das wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Nebenbedingung für solidarisches Handeln. Und Solidarität kann oft natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Viele Gruppen von gesellschaftliche, soziale Einheiten wie Familien beruhen natürlich auf Solidarität. Da wird auch nicht nach Nutzen oder sowas gefragt, erstmal in den Verhältnissen, jedenfalls im Idealfall, in den Verhältnissen untereinander. Viele andere Gruppen sind denkbar. Für all diese Art von Solidarität ist freiwilliges Handeln notwendig. Schon wenn wir auf große Sozialsysteme kommen und sagen, wir wollen gesamtgesellschaftliche Solidarität, da fallen schon mindestens zwei Dinge weg. Das erste, was entscheidend ist für eine positive moralische Bewertung überhaupt, das macht die Handlung nicht irgendwie obsolet oder verboten, aber es macht sie auch nicht besonders positiv, ist, dass die Handlung freiwillig erfolgt. Die Sozialsysteme sind nicht freiwillig. Rentensystem? Mm-mm. Krankenversicherung? Mm-mm. Vieles andere ist alles nicht freiwillig. Wer da mitmacht, macht mit, hat gute Gründe dafür, aber er ist dafür nicht besonders zu loben, weil er ist sowieso gezwungen, das zu tun. Vielmehr wird er bestraft, wenn er es nicht tut. Man kann natürlich auch das Steuerzahlen als großes Solidarsystem betrachten, aber damit pervertiert man den Begriff noch weiter. Europa ist ein Kontinent der Solidarität über Jahrhunderte gewesen, auch ein Kontinent der Konkurrenz. Aber natürlich haben viele Menschen füreinander Verantwortung übernommen. Für ihre Familien, dann auch für Menschen, die ihnen nicht ganz so nahe standen wie ihre Familie. All das hat es gegeben in Europa und gibt es bis heute. Doch das ist Solidarität, die auf individuellem Handeln und individueller Verantwortung beruht. Wenn Staaten in ihren Finanzbeziehungen zueinander das Wort Solidarität gebrauchen, dann sollte man ganz vorsichtig sein. Weil dann ist es im besten Falle, im allerbesten Falle eine Mehrheitsentscheidung in den Ländern. Oft ist es nicht mal das, aber sagen wir mal, stellen wir mal in die ist eine Mehrheitsentscheidung. Die Menschen in Land X wollen Geld an Land Y überweisen, den Mittel zur Verfügung stellen. Versuchen wir mal die Kriterien, die wir eben hatten, ein bisschen darauf anzuwenden. Führt das dazu, dass in Land Y, im Empfängerland, irgendetwas besser wird? Dass zum Beispiel in Zukunft dieses Land für sich selber sorgen kann? Das ist höchst ungewiss. Denn natürlich geht staatliches Geld, geht das Geld nicht zuerst an Bedürftige, an Menschen, die tatsächlich vielleicht Solidarität von anderen brauchen, sondern es geht an die Nutznießer staatlicher Leistungen, an die, die am nächsten an den Futtertrögen sind oder sich am besten vordrängeln können, wenn sie mal einen Moment nicht am nächsten sind. Das passiert. Die Probleme, die bei staatlichen Einheiten zu hoher Verschuldung, riesigen Defiziten, nicht funktionierenden staatlichen Leistungen geführt haben, die werden damit überhaupt nicht adressiert. Sozusagen, es wird gar kein Beitrag dazu geleistet, dass politische Einheiten später wieder Verantwortung übernehmen können. Dass es dann dort besser geht. Nein, es wird das geschaffen, was Solidarität immer auch schaffen kann, solidarisches Handeln, wo man sehr aufpassen muss, auch im individuellen Bereich. Es werden Abhängigkeiten geschaffen. Es werden Abhängigkeiten geschaffen, es wird Transparenz vernichtet, weil das Geld kommt dann wieder von woanders her, die Leistung, niemand hat so richtig Verantwortung und so weiter. Und das schafft im Übrigen auch langfristig Konflikte. Und damit gefährdet ist auch das, was so gern als das Projekt Europa bezeichnet wird. Die Stärke Europas beruht darauf, die Stärke der vielen einzelnen, nicht nur Staaten, auch Länder, auch Regionen, auch Gemeinden. Das ist vielleicht alles noch viel wichtiger als die Nationalstaaten und überhaupt die Staaten in der Europäischen Union. Die Stärke von dem beruht eben auf Eigenverantwortung, auch auf gegenseitiger Hilfe, wenn sie notwendig ist, aber vor allem darauf, dass selbst Verantwortung übernommen wurde. Von den Menschen selbst, aber auch von kleineren und größeren politischen Entitäten. Auf die ist der Verantwortungsbegriff nicht so einfach zu übertragen. Politiker können im engeren Sinne des Wortes nicht die Folgen ihrer Handlungen tragen. Verantwortung dafür übernehmen, wie es zum Beispiel ein Unternehmer muss, wenn er nicht staatlich geschützt wird vor den Folgen seines Handelns, aber das ist wieder was anderes. Nein, das können Politiker per se nicht, das kann man ihnen noch gar nicht zum Vorwurf machen. Und sie gehorchen einer anderen Handlungslogik, Argumentationslogik, Legitimationslogik. Aber die Verantwortung in kleinen Objekten zu haben, das ist die Grundlage des europäischen Projekts. Immer wieder Neues auszuprobieren. Immer wieder eben Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen und die Menschen dann entscheiden zu lassen, okay, das ist super, diese Politiker wählen wir wieder oder wir bleiben. Früher, als es noch gar keine Wahlen gab, war das bessere Abstimmungsinstrument, das waren die Füße. Okay, wir bleiben in dieser kleinen Einheit, in diesem Staat und gehen nicht weg. Okay, wir bauen hier uns unsere Existenz auf. Und so waren auch schon früher politische Herrscher immer einer gewissen Legitimation, einem Legitimationsdruck unterworfen. Das wird immer mehr ausgehöhlt. Und damit, wenn denn das europäische Projekt erfolgreich weiter existieren soll, damit ist das, was heute als Solidarität verkauft wird, eine tödliche Bedrohung, weil es Kräfte vernichtet, Kräfte stört und behindert, die gerade erst Solidarität ermöglichen. Unternehmerische Kräfte, individuelle Kräfte, Kräfte von Gemeinden, von einzelnen Ländern. Und weil es etwas sehr Wichtiges für jede politische Entscheidung weiter zerstört, nämlich Transparenz. Die Menschen müssen sehen, wofür sie bezahlen und wofür sie Verantwortung übernehmen und wofür ihre Politiker, zumindest, ich habe es ja gerade schon gesagt, teilweise jedenfalls Verantwortung übernehmen. Wenn sie das nicht mehr sehen, wenn praktisch sozusagen es nur noch wie, wenn es nur noch Geld vom Himmel oder aus Brüssel regnet von den anderen, dann funktioniert das nicht mehr. Dann funktioniert Europa nicht mehr. Und dann werden auch in Zukunft wieder mehr Konflikte aufkommen. Es wird ja immer gesagt, wer die EU nicht will, das ist eigentlich ein Kriegstreiber, der will den Krieg nicht. Und ich will übrigens die EU, ich will nur nicht diese EU. Jedenfalls viele Entwicklungen gefallen mir nicht. Ich will die vier Grundfreiheiten. Ich möchte möglichst offene Märkte, offene Gesellschaften und vieles mehr. Ganz ohne Zweifel. Aber genau das gefährden diese Leute, diese Politiker, die hunderte Milliarden einfach umverteilen. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob das nun Kredite sind oder ob das direkt als Subvention gezahlt wird. Es ist schon ein bisschen wichtig, Kredite haben wenigstens noch eine gewisse bindende Wirkung, anstatt Geld einfach auszuschütten. Aber im Prinzip ist es nicht entscheidend. Im Prinzip ist entscheidend, dass immer mehr der Mittel die Politiker ausgeben für das, was sie ihrer Bevölkerung versprechen, was sie ihr geben, nicht mehr verantwortlich sind, dass sie nicht mehr dafür verantwortlich sind, wo das Geld herkommt. Das ist ein entscheidender Faktor. Und das zerstört auch Solidarität. Und natürlich sind diejenigen eher Vertreter der Solidarität, die zumindest versuchen, so imperfekt das oft sein mag, im Übrigen, aber die wenigstens versuchen, den Empfängern der Leistung, den Empfängern der Kredite, den Empfängern der gigantischen Umverteilung staatlicher Mittel, wenigstens ein bisschen Druck aufzubauen, Reformen zu machen, sodass sie nicht auf immer und ewig Leistungsempfänger bleiben. Das gilt für Sozialsysteme, für staatliche. Das gilt aber auch für zwischenstaatliche Umverteilung. Und es ist natürlich vollkommen absurd zu glauben, dass sozusagen die Einheit Europas wächst, wenn nur immer mehr Geld über Brüssel verteilt wird, über die Zentrale verteilt wird. Das kann man, weil es sind ja immer große Geschichtstheoretiker, die dann sagen, es gibt gar keinen anderen Weg und Europa kann sich nur so entwickeln, sonst gibt es Krieg, Armut, Hunger, Seuchen neuerdings auch noch, wahrscheinlich. Die brauchen nur in die Geschichte zu gucken. Es gab in allen sehr großen Reichen Tendenzen, an sehr großen Staatenzusammenschlüssen, auch wenn es dann Gesamtstaaten, föderale Gesamtstaaten waren, Tendenzen, dass eine ganze Menge Regionen immer und sehr lange am Tropf der Zentralregierung hing. Und das hat nicht etwa, das hat vielleicht ganz kurzfristig zur Befriedigung beigetragen, langfristig hat es aber zu Verteilungskonflikten geführt. Das Ziel ist nicht mehr, das eigene Land aus eigener Kraft besser zu machen oder die eigene Region oder die eigene Stadt, sondern am lautesten zu schreien, um etwas von den Fleischtöpfen zu bekommen. Und das ist das Gegenteil von Solidarität. Das ist eine Politik, die Menschen, Gemeinden, Regionen und ganze Staaten abhängig macht, in Abhängigkeit bringt. Dabei spielt es nicht mal unbedingt eine Rolle, dass vielleicht die Zentrale gar nicht so böse ist oder sowas. Das bin ich immer ganz vorsichtig, ja. Vielleicht sind die gar nicht böse oder gar nichts Schlechtes, wahrscheinlich sogar. Die haften bloß einem Irrglauben an. Die haften zwei Irrglauben an. Erstens, dass das, was sie tun, wirklich solidarisch und moralisch geboten sei. Und zweitens, dass sie damit Europa stärken. Und das tun sie nicht. Sie pflanzen sozusagen Spaltkeime ein. Je mehr Politik darum geht, aus irgendwelchen Töpfen etwas zu verteilen, immer mehr zu verteilen, desto mehr Konflikte entstehen. Einerseits zwischen denen, die glauben, sie wären übervorteilt, weil sie so viel bezahlen müssen, sie nicht immer Unrecht haben. Da gibt es tausend andere Rechnungen, da will ich gar nicht so einsteigen. Aber auch zwischen den ganzen Empfängern, die wollen logischerweise immer mehr oder finden, dass sie zu wenig kriegen im Verhältnis zu ihren Nachbarn oder anderen ähnlich gestalteten Ländern und so weiter. Das ist ein Irrweg. Und dann kann man sagen, man kann die Mechanismen vervollkommnen, man kann immer größere Bürokratien bauen, um zu kontrollieren, dass die Gelder, die ja erst verschiedene Menschen weggenommen wurden, sehr vielen verschiedenen Menschen in sehr vielen Ländern, dass die Gelder dann auch ordentlich angewandt werden. Aber da kommen wir noch weiter weg von einem vernünftigen europäischen Projekt. Da kommen wir nämlich einer politischen Zentralverwaltungswirtschaft immer näher. Ich bin da auch ein bisschen gespalten. Einerseits würde ich übrigens sagen, natürlich ist es gut, wenn irgendjemand wenigstens kontrolliert, wofür Empfängerländer gigantischer Summen aus dem großen europäischen Topf, was irgendwie kontrolliert, was sie damit machen. Andererseits sehe ich aber auch die Gefahr, dass so, das kann man auch als Liberaler durchaus unterstützen, dass das kontrolliert wird. Aber andererseits sehe ich die Gefahr, dass die Bürokratie, die Regelungsdichte immer weiter wächst. Die bessere Lösung wäre, weniger umzuverteilen. Dann haben die Staaten, die können sich verschulden, so viel sie wollen, solange sie jemanden finden, der ihnen Geld leiht. Sie müssen es nur selber zurückzahlen dann. Das wäre die deutlich bessere Lösung. Das heißt nicht, dass es nicht sowas wie Nothilfefonds geben kann für tatsächlich, zum Beispiel für Naturkatastrophen, die auf einmal tatsächlich passieren. Auch für andere Dinge, die vielleicht auch politisch von politischen Entscheidungen induziert ist. Das kann es geben. Ich würde sogar so weit gehen, wie jetzt einige Ökonomen auch gefordert haben, man kann vielleicht einen einmaligen Schuldenschnitt machen für viele Länder. Auch wenn es dann viel Widerstände gäbe und sagen, das ist unfair, ja, es wäre unfair. Aber das Problem an diesem Modell ist, die Mechanismen tatsächlich zu installieren, die danach dann dafür sorgen, dass danach wirklich Eigenverantwortung herrscht. Man kann bessere Ausgangspositionen schaffen durch einmalige Schuldenerlässe oder sowas. Von mir aus sogar durch einmalige Zahlung. Da die Frage, auf die ich keine Antwort habe und auch bis jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gehört habe, eine vernünftige Antwort. Antworten habe ich schon viele gehört, aber keine vernünftige. Und ich habe auch selber keine vernünftige. Wie man garantieren kann, dass das eben nicht perpetuiert wird, dass das nicht immer weiter so geht mit diesen Zahlungen. Da kann man sagen, da machen wir einen Vertrag in Europa. Ja, das will ich mal jetzt nicht weiter kommentieren, wie groß das rechtsstaatliche Bewusstsein da ist, wenn es um Europa geht. Das ist in vielen Aspekten ist es gar nicht so schlecht, natürlich. Und es passiert auch einiges zur Durchsetzung von Regeln, was sehr vernünftig ist. Aber wenn es um das große Ganze geht, dann wird doch noch jede Barriere niedergerissen. Dann wird doch noch alles mit Füßen getreten mit dem Argument, das wäre kleinkrämerisch und sowas. Und das zeigt übrigens auch, dass nochmal für die großen Anhänger der ganz großen geschichtlichen Keule, dass eben Europa oder die Europäische Union, genauer gesagt und hier wirklich präzise gesagt, die Europäische Union nicht nur Rechtsprinzipien gehorcht, sondern dass sie ganz einfachen politischen Interessen gehorcht. Und der Verstoß gegen Recht wird nicht dadurch besser, wenn man sagt, man ist damit geschichtlich, moralisch oder sonst wie auf der richtigen Seite. Und eine Handlung wird nicht dadurch solidarisch, dass man sie so nennt. Und eine Handlung, die man solidarisch nennt, wie das Umverteilungsmodell, was wir da jetzt haben, was wir jetzt bekommen, in der Europäischen Union, ist nicht moralisch wertvoll, weil man es solidarisch nennt. Und es hat geschichtlich, wenn man darüber reden will, es hat für die Zukunft Europas eher negative Folgen, weil es zerstört die Existenzgrundlagen Europas. Und diese Existenzgrundlagen sind eben nicht ganz viele Milliarden, die man umverteilt, und auch nicht eine weise Bürokratie, die weiß, was einzelne Länder machen müssen, sondern das politische und ökonomische Kapital in allen Regionen sich selber weiterzuentwickeln, sich selber zu erhalten, anderen zu helfen auch, freiwillig natürlich, und den Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln, zu investieren, ihre Leben so zu leben, wie sie das für richtig halten. Und auch die Möglichkeit zu geben, von einem politischen Arrangement ins andere zu wechseln. Deshalb ist Freizügigkeit so wichtig. Ich habe jetzt gar nicht gesprochen an dieser Stelle über die, wer nun wie viele Milliarden zahlt. Das war ein Fokus in den letzten Diskussionen, in den politischen Diskussionen, und das ist natürlich auch ein wichtiger Fokus. Aber für mich ist es am wichtigsten, dass hier grundlegend gegen zwei Ideen, gegen die Idee der Solidarität als verantwortlichem Handeln von freien Menschen zueinander oder Vereinigungen, freien Vereinigungen von Menschen zueinander verstoßen wird, und gegen die Idee Europas. Die Idee Europas als eines Kontinents, auf dem das Recht Priorität hat, auf dem Eigentum geschützt wird und auf dem es Vielfalt gibt und damit sehr viele Spieler, die mal besser und mal schlechter, aber doch für ihre eigene Entwicklung sorgen können. Dieses beides wird zerstört. Wer glaubt, dass die Europäische Union und ein europäischer Zentralstaat in dieser Weise sozusagen eine friedliche Zukunft in Wohlstand befördern, der ist aus meiner Sicht ziemlich auf dem Irrweg. Denn gerade geschichtlich ist das bedrohlich. Natürlich würde es jetzt erstmal helfen. Also selbst in extrem korrupten Regimes kommt ein bisschen was an bei den Bürgern, weil die ja auch wissen, wie viel Geld in ihr Land fließt. Was aber dadurch nicht bekämpft wird, ist Nepotismus, Korruption, Vetternwirtschaft, all das zusammen. Es wird überhaupt nicht dadurch bekämpft. Es wird noch gefüttert dadurch. Und dann kann man, mache ich nochmal einen Schlenker zurück, kann man sagen, ja, das muss dann aus Brüssel kontrolliert werden. Das hilft wahrscheinlich gar nicht, und wenn ja, nur kurzfristig. Es erzeugt aber auch institutionell eine Entwicklung, die wieder zur Verantwortungslosigkeit führt, nämlich zur eine Zentralisierung der Entscheidungsfindung und damit die Möglichkeit für viele andere Ebenen, sich wegzuducken und zu zeigen, was haben die in Brüssel gesagt, und tschüss. Und damit unterminiert es auch die Demokratie, denn Demokratie beruht darauf, dass die Menschen zumindest teilweise Politikern einen bestimmten Ressourcenverbrauch und bestimmte Effekte ihrer Handlungen zuschreiben können, sinnvollerweise. Können sagen, okay, ihr habt jetzt das ganze Geld verbraten, nichts ist bei rausgekommen. Oder, okay, ihr habt zwar eine Menge Mittel ausgegeben, aber wenigstens haben wir jetzt eine gute Infrastruktur oder was auch immer versprochen wurde. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das kann man als Liberaler immer alles kritisieren, aber zumindest beruht ja Demokratie darauf, dass die Menschen einen gewissen Zusammenhang zwischen ihren Wahlentscheidungen, der Wahl ihrer Politiker, und dem, was sie dann bekommen, was sie an Lebensumständen bekommen, ziehen können. Und da, auch da zerstört dieses solidarische Riesenfinanzumverteilungspaket Demokratie. Es zerstört also nicht nur föderale Ordnung, Eigenverantwortung, es zerstört auch Demokratie. Und deshalb ist das, was uns da als großartiges solidarisches Gesamtpaket, geradezu als Ausfluss einer europäischen Solidarität verkauft wird, eine tödliche Gefahr für das, was an Europa gut und bewahrenswert ist und für die gesamte Europäische Union. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Urlaub und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und tschüss.